Wir lesen die letzten Verse im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 16 bis 18. Und da geht es nochmal um diese Aufforderung, sich fest am Herrn zu halten, damit die Gemeinde im Sieg bleibt, im Glaubenssieg. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden allenthalben und auf allerlei Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Das ist das Zeichen in allen Briefen. So schreibe ich, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Amen. Wir haben ja vieles über diese Brüder und Schwestern in Thessalonich gelesen und gehört. Und wir wissen, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Das, was Glaubensgeschwister vor 2000 Jahren circa erlebten, erleben wir auch heute. Denn es geht immer wieder um denselben Herrn. Sei es im Tod, sei es im Leben, sei es in der Anfechtung, Jesus Christus ist immer derselbe. Hatte ich heute ein Telefonat von einer Schwester, die sehr krank ist und das auch so bezeugte, dass Jesus immer derselbe ist und deswegen sie zuversichtlich bleiben konnte, trotz der Not, in der sie sich gerade befindet. Und somit haben wir vieles von diesen Geschwistern, ihren Fragen, ihren Glauben gelernt, ihrer Zuversicht, dem Festhalten am Worte Gottes, trotz vieler Anfechtungen. Das haben sie zuerst ja gar nicht so für möglich gehalten, dass man wegen einer guten Botschaft verfolgt wird. Wegen einer bösen, ja, das ist dann ganz klar und eindeutig. Aber eine Botschaft, die vom Leben spricht, und zwar nicht nur von dem Leben in dieser Zeit, davon sprechen ja viele, sondern von dem Leben in Ewigkeit, die Hoffnung der Seele, dass es mit dem Tod nicht alles aus ist und dann verfolgt wird, das war nicht leicht für sie zu verstehen. Zumal sie auch miterlebt haben, dass Gläubige plötzlich verstorben sind, dass die gar nicht mehr da waren. Was ist denn da passiert? Und dann musste ihnen erklärt werden, warum das so ist, dass das Evangelium nicht nur für die jeweilige Zeit, in der man gerade lebt, gestiftet wurde, sondern auch für die Zeit danach. Es kommen noch viele dazu. Es sollte ihnen auch deutlich werden, dass sie nicht die letzten Heiligen sind, sondern sie sind nur ein Teil von denen, die zu der großen Gemeinde Jesu Christi berufen sind. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das soll auch uns immer wieder ermutigen, bei allen negativen Erfahrungen voranzugehen und zu erkennen, das Evangelium pulsiert auch nach uns noch weiter. Wir sind nicht die letzten Christen, wir sind nicht die letzten Zeugen, sondern da kommen noch welche hinzu, jeden Tag. Und wir freuen uns, wenn wir das Wort Gottes weitergeben können, so wie ich heute das auch durfte und auf offene Herzen stoßen kann, wo man weiß, hier sind suchende Seelen, die auch hinzugetan werden sollen zu der großen Gemeinde. Natürlich gab es auch bei den Thessalonichern viel Störfeuer. Im ersten und zweiten Kapitel lesen wir ja, dass da viele Schriften kursieren. Das ist ja heute dasselbe, ja. Viele Schriften, die etwas sagen, was mit der Bibel nicht so übereinstimmt. Dann sind sie ganz unsicher geworden. Wir haben eine Schrift erhalten, da steht was anderes drin. Ja, ist denn das so, dass der Tag des Herrn schon vorhanden ist? Nein, nein, sagt Paulus, lasst euch nicht irre machen. Schreiberlinge gibt es sehr viel. Und deswegen lesen wir am Ende dieses Briefes nur das, was ich mit meiner Hand unterzeichnet habe. Das andere könnt ihr in den Müllkasten schmeißen. Versteht ihr? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es wird heute genauso viel geschrieben und gesagt und gemacht und alles soll so wichtig sein wie die Heilige Schrift. Aber es gibt nichts Wichtigeres als die Heilige Schrift. Und so wurden sie dann wieder ruhig. Und am Ende dieses Briefes schreibt der Apostel Paulus nochmal, worauf es ankommt im Leben der Gläubigen, damit sie auf der guten, geebneten Bahn Jesus nachbleiben, nämlich auf den Frieden Gottes. Wo dieser Friede Gottes das Herz erfüllt, kann man auch im Frieden mit anderen leben und kann auch Offenbarung des Friedefürsten empfangen, denn er redet nur im Frieden. Da, wo Unfriede ist, kommt keine Botschaft aus der Ewigkeit mehr an. Aber im Frieden, darum sagt er, der Friede sei mit euch. Der Herr des Friedens, er gebe euch Frieden. Also hier wird deutlich schon gemacht, es geht gar nicht um einen Frieden, den Menschen so verursachen können, dass sie ein bisschen anständig miteinander leben und aufpassen, dass sie kein böses Wort sagen. Dieser Friede taugt nicht zu dem Werk, an dem Christen stehen, sondern der Friede, der durch den Friedefürsten gegeben wird, durch Gott in Jesus Christus selbst. Der Herr sei mit euch allen. Und dann wird zum Schluss von der Gnade gesprochen. Also bei allen Glaubenskämpfen und auch Glaubenserkenntnisse, die sie bekommen haben über die letzte Zeit, bei allen Widerständen, die sie erlebten, und auch bei der Ausübung der Gemeindezucht, davon haben wir auch gelesen, dass Gemeindezucht geübt werden soll, wenn jemand nicht nach dem Worte lebt, wenn er faul ist und bloß den anderen auf der Tasche liegen will. Ja, dann soll man sagen, nein, der gehört nicht dazu. Bei all diesem soll man aber im Frieden bleiben. Es gibt ja viel Unordnung, es gibt viel Widerwärtigkeiten, auch mitten unter den Gläubigen. Nicht alle, die da sitzen in den Versammlungen, gehören wirklich zur Gemeinde Jesu. Nein, nein, es ist immer nur ein Teil. Es sind alles nur Baugerüste, die örtlichen Gemeinden, aber nicht alle, die dort drin sind, gehören wirklich zur Gemeinde Jesu. Und deswegen gibt es immer Schwierigkeiten, Störfeuer. Und bei allem aber, was dort stattfinden konnte bei den Thessalonichern, sollten sie im Frieden Gottes bleiben, sich nicht aus diesem Frieden verdrängen lassen, was der Widersacher ja im Sinn hat. Er möchte den Frieden des Gläubigen stören, weil er weiß, wenn der Gläubige nicht mehr im Frieden steht, wird er unempfänglich für die Wegweisung des Herrn. Denn Gott redet nur im Frieden mit den Seinen. Er ist ein Herr und Gott des Friedens. Sein Friede, so lesen wir es ja auch in Philipper 4, Vers 7, auch in einem Paulusbrief, ist höher als alle Vernunft. Das ist ein ganz anderer Friede, der die Herzen der Gläubigen beseelt. Höher als unser Denken. Ein Friede, der uns festigt, auch in Stürmen dieser Zeit. Der uns festigt auch in Situationen, die wir glauben zu verstehen und die uns vielleicht ängsten. Dass ein Friede, der höher ist als alle Vernunft, der soll uns ja bewahren, so schreibt der Apostel. Was außerhalb dieses göttlichen Friedens geschieht, und sei es noch so gut gemeint, dient nie dem Aufbau der Gemeinde. Dient nie dem Aufbau der Gemeinde. Oder der Ausbreitung des Evangeliums. Weil nur der Friede Gottes diese Kraft freisetzt, das Reich, was Gott aufrichten will, die Gemeinde, die er bauen will, bauen zu können. Ja, alle anderen gut gemeinten Dinge sind sogar hinderlich für dieses Werk des Friedens Gottes. Wir wissen, Martin Luther, wir sind sehr dankbar für die Reformation und sagen ja, unser Land braucht gewiss wieder neue Reformation, auch persönlich brauchen wir das. Martin Luther wollte das Wort Gottes auf den Leuchter stellen, und hat es auch getan. Er hat darauf hingewiesen, dass die einfachen Menschen sich auch ihren Herren unterzustellen haben und dass die Herren sie also auch dass von ihnen das Gute fordern können im täglichen Leben. Dass nicht Herren und Angestellte oder Chefs und Angestellte in einen Topf geworfen werden. Einer hat das Sagen, der andere, der muss das tun. Und er wies auf das Wort hin, dass das so geschrieben steht. Aber es gab Leute dort, die wollten mit diesem Friedenszustand des Wortes nicht allein leben. Da war dann der Bauernaufstand unter dem Thomas Müntzer. Sie sagen, nein, wir wollen Kraft dagegen setzen. Und dieses Wort wollen wir mit Kraft durchdringen lassen, damit der Adel und die Fürsten mal zur Raison gebracht werden. Was war das Resultat? Sie kamen selber dabei um. Sie kamen um. Deswegen, weil es nicht mehr im Frieden geschah. Es geschah in Aggression. Es geschah in Aufstandsstimmung. Nur der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahrt den Einzelnen und die Gemeinde für das Werk des Aufbaus der Gemeinde Jesu weltweit. So wies also der Apostel Paulus auch die Thessalonicher darauf hin, dass Friede die göttliche Waffe ist im Ausharren bei allen und in allen Glaubenskämpfen und im Überwinden der Schwierigkeiten. Er ist der Herr des Friedens. In vielen Briefen lesen wir diese Aussagen. Zum Beispiel 1. Korinther 14, Vers 33. Ich lese mal einige Stellen. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Der Friede schafft Ordnung im Herzen des Menschen. Und dieser Friede wirkt dann auch Ordnung nach außen. Wenn hier von Gemeindezucht geredet wurde, das heißt eine göttliche Ordnung aufzurichten, konnte sie nur aufgerichtet werden durch Frieden. Weil nur der Friede Gottes Ordnung in sich hat und auch Ordnung schafft. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Oder in Römer 15, auch wiederum ein Paulusbrief, Vers 33, lesen wir, der Gott des Friedens sei mit euch. Der Gott des Friedens. Hier wird also diese Verbindung deutlich dargestellt, um welchen Gott es sich handelt, wer die Gemeinde bewegen und regieren soll. Der Gott des Friedens. Hier wird also deutlich gemacht, dass wo Gott wirkt, Frieden ist. Und dass auf diesem Boden sein Werk bewegt wird. In Römer 16, Vers 20 lesen wir auch noch einmal, der Gott des Friedens, der zertrete den Satan unter eure Füße im Kurzen. Der Gott des Friedens. Also auch hier diese Vollmacht über das Böse geschieht nur aus dem Frieden Gottes heraus. Wollen wir, will die Gemeinde zu Thessalonich in der Vollmacht leben, braucht sie diesen Frieden, die Verbindlichkeit mit dem lebendigen Gott. Oder lesen wir in Epheser 2, Vers 14 und 15 deutlich, wer und was Jesus Christus ist und für die Seinen sein will. Jesus Christus ist unser Friede. Er ist unser Friede. Also es heißt, wo er ist, habe ich Frieden. Und auf diesem Boden wird sein Reich gebaut. Der aus beiden eins gemacht hat und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft. Er ist unser Friede. Und im Vers 15, nämlich das Gesetz nahm er weg, so in Geboten gestellt war, auf dass er aus Zweien einen neuen Menschen in ihm selber schüfe und Frieden machte. Das Gesetz hat ja keinen Frieden angerichtet, sondern immer Unfrieden. Ne? Da gibt es dann viele Auslegungen, der eine sieht so, der andere sieht so und dann streitet man über das Gesetz. Hat nie Frieden gebracht, immer Unfrieden. Aber Jesus Christus ist der Friede und er hat das, was Unfrieden auch wirkte, aus dem Mittel getan und schuf aus allen, ob Juden oder Heiden, einen neuen Menschen, in dem er wohnen will, zum Frieden. Er ist wirklich unser Friede, denn Friede duldet auch Pein. Er schuf durch sich selbst den Frieden. Wie? Indem er duldete. Indem er duldete, was vor Golgatha auf ihn gelegt worden ist. Spott, Hohn, ja, üble Nachrede und die Schande am Kreuz zu hängen. Durch diese Duldung schaffte er den Frieden, durch sein Kreuz. Das ist also auch ein Geheimnis, das wir immer wieder aufs Neue und auf die Thessalonicher lernen sollten. Da, wo wir in dem Frieden leben, können wir dulden und auch die Pein überwinden. Und das tat Jesus, indem er von den Toten auferstand. In 2. Korinther 13, Vers 11 sagt der Apostel auch zu den Gläubigen dort, und das ist ja immer eine Botschaft eigentlich an alle Gläubigen, seid friedsam. Also diese Aufforderung dient ja nicht nur dazu, dass dem Einzelnen keine grauen Haare wachsen oder dass er keine Magengeschwüre kriegt durch Unfrieden, ja, sondern es geht um das Reich Gottes. Es geht um den Bau der Gemeinde. Es geht um das Werk der Evangelisation. 2. Korinther 13, Vers 11. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, seid vollkommen, tröstet euch, habt einerlei Sinn, seid friedsam. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. So, nur so, anders nicht. Also wir verstehen diesen I-Punkt bei den Thessalonichern, die so viel erlebt haben, dass sie jetzt auf dies achten sollten, damit bei allem Erleben ihnen die Freude an Christus, an der Erlösung nicht abhanden kommt, sondern sie da drin festbleiben. Durch den Frieden Gottes, den sie immer wieder suchen und erfahren sollen im eigenen Leben und im Miteinander. Jesus Christus, unser Herr, der den Frieden geschenkt hat, bleibt auch nur dort gegenwärtig der Wirkende, wo dieser Friede gehalten wird, damit der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sei. Darum ist der Friede in der Mitte der Gemeinde ein Gebot. Es ist nicht nur eine Empfehlung, sondern ein Gebot. Ein Gebot, das der vorhanden sein muss, weil Gott zugleich zu uns sagt, ich will mit euch arbeiten, ich will euch leiten. Er gebe euch allenthalben, haben wir gelesen, das heißt in jeder Situation, in allen Anliegen Frieden, was auch euch bewegen mag und auf allerlei Weise. Soll dieser Friede, so haben wir es gelesen, Vers 16, bei euch sein. Es geht dabei um diesen Frieden, und jetzt komme ich nochmal auf einen persönlichen Punkt, den wir persönlich empfangen haben, als wir gläubig wurden. Als wir zum ersten Mal verstanden haben, dass uns unsere Sünden vergeben worden sind und dass wir ewiges Leben empfangen haben. In dem Augenblick, zu der Zeit, zog ein tiefer Friede ein. Denn dann war alles geregelt. Wenn alles geregelt ist im Leben eines Menschen, kommt er zur Ruhe. Und dieser Friede durch den Heiligen Geist haben die Gläubigen an diesem Punkt erlebt. Mir sind meine Sünden vergeben, unfassbar. Und ich habe Leben aus Gott bekommen, ich habe Gemeinschaft mit ihm in Ewigkeit. Er war an diesem Punkt, Jesus, und soll es auch sein unser Ein und Alles. Als ich das neu gelesen habe, habe ich mich auch neu abgefragt, ist Jesus wirklich mein Ein und Alles? Kann man sich ja persönlich mal fragen. Oder gibt es noch Dinge, die gleichwertig daneben stehen oder wichtiger sind? Ein und Alles heißt ja, im Blick auf Menschen, auf Situation, es gibt nichts Größeres als ihn. In ihm habe ich alles. Das löst einen ganz neuen Friedensstand aus. Eine Unabhängigkeit von Menschen und Situationen. Und nur wer unabhängig ist davon, kann ihnen auch dienen. Wenn Jesus von uns abhängig gewesen wäre, hätte er uns nicht dienen können. Nur wer frei ist, kann dem Nächsten dienen. Und das wollte auch schon, ja, zum einen hat es ja der Apostel Paulus den Galatern schon vorgehalten, wie war denn das bei euch, als ihr erkanntet, dass euch die Sünden vergeben sind und ihr ewiges Leben habt? In Galater 4, Vers 15, wie wart ihr damals so selig? Ihr wart so selig, ihr hattet so tiefen Frieden, nicht? Und dann lesen wir im Galaterbrief, dann fingen sie wieder an, Gesetze zu beachten und dann haben sich gegenseitig daran aufgerieben, ob der nun das Gebot richtig gehalten hat oder nicht, ja? Ja, aber wie wart ihr damals so selig, als dieser Friede in euer Herz kam? Wollt ihr jetzt im Fleisch weitermachen und wollt ihr wieder von vorne beginnen? Das waren so die Fragen. Und David hat schon in dem Psalm 16 so gesagt, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem anderen Gut außer dir. Ich weiß von keinem anderen Gut. Du bist das A und das O in meinem Leben. Da kann jemand nennen, was er will, so wollte er sagen. Es gibt nichts Wichtigeres. Merken wir, was der Friede Gottes in uns bewirken will, auch bei den Thessalonichern. Es soll nichts Wichtigeres geben als den Friedefürst. Der Mann ist nicht wichtiger, die Frau ist nicht wichtiger, der Bruder ist nicht wichtiger, die Schwester ist nicht wichtiger. Jesus ist das Wichtigste. Ich weiß von keinem anderen Gute außer von dir. Und hier ergänzend verstehen wir auch, was Jesus in Johannes 14 sagt. In Johannes 14 sagt er zu den Jüngern, den Frieden lasse ich euch, aber meinen Frieden gebe ich euch. Der Friede, den ihr habt, reicht nicht aus zum Bau des Reiches Gottes. Ich gebe meinen Frieden, nicht wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Also diese Verbindung mit dem himmlischen Vater durch seinen Geist. Und so findet auch der Glaubensauftrag, das Evangelium zu verkündigen, seinen Fortgang. In Markus 9, Vers 50 spricht der Herr zu ihnen, habt Salz bei euch. Das Wort Gottes, das würzige Wort Gottes und habt Frieden untereinander. Das setzt ihr einfach hinzu. Ja, habt Frieden untereinander. Ansonsten geht das nicht. Jede Erweckung, in der Jesus als Sündenheiland vollmächtig wirken konnte und wirkt, kann durch mangelnden Frieden, durch Rückläufigkeit im Frieden des Herzens aufgehalten und zerstört werden. In Römer 8, Vers 6 lesen wir auch dazu, damit wir sehen, die Schrift gibt es uns immer wieder neu als Auftrag, in diesem persönlichen Frieden zu leben, damit auch Gemeindeleben in diesem tiefen Frieden stattfinden kann. Römer 8, Vers 6, fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Geistliche Gesinnung ist Leben und Friede. Da, wo der Heilige Geist wirkt, ist Leben und Friede. Fleischlich gesinnt sein ist Unfriede, ist Tod. Menschlich, irdisch, teuflisch. Ja, wir können die Verse 5 bis 7 da im Zusammenhang lesen und finden das dann immer wieder. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede, Friede. Dagegen gebiert also die menschliche Gesinnung immer Unfriede und Unfriede heißt Tod. Unfriede entspringt grundsätzlich dem menschlichen, der fleischlichen Gesinnung und wirkt gegen Gottes Heilsabsichten. In Römer 12, Vers 18 steht deswegen auch in diesem Zusammenhang nicht aus humanistischen Gründen, sondern aus geistlichen Gründen, ist es möglich, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Das heißt, so viel an euch ist, das heißt von euch, ihr seid doch in dem Frieden gegründet, soll auch die Friedenshand gereicht sein, wenn auch andere nicht diese Hand einschlagen. Aber es ist wichtig, dass dieser Friede sich ausbreiten kann und spürbar wird. Auch im Epheserbrief noch einmal, Kapitel 4, Vers 3, seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Denn das Evangelium, das wir in Wort, Werk und Wesen verkündigen sollen, ist die Botschaft Gottes über den zeitlichen und ewigen Frieden. Evangelium heißt, wir kommen hier und in Ewigkeit zum Frieden. Frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft, dass der Unfriede des Herzens aufhört und dass der Friede in Ewigkeit in Gottes Reich weiter pulsieren kann. Das ist die Botschaft, die uns anvertraut ist. In Epheser 6, Vers 15, da wird ja dann auch von dieser geistlichen Waffenrüstung gesprochen. Ja, gestiefelt an den Beinen zu treiben, was für ein Evangelium? Das Evangelium des Friedens. Des Friedens. Jesus hatte Frieden gemacht am Kreuz. Wer also leben will und gute Tage sehen möchte, bei sich und in der Gemeinde, der suche Frieden und jage ihm nach. Petrus hat das so auch geschrieben in 1. Petrus 3, Vers 10 bis 12. Da heißt es dann, denn wer leben will und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, dass sie nichts Böses rede. Und seine Lippen, dass sie nicht trügen. Er wende sich vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet. Das Angesicht aber des Herrn steht gegen die, die Böses tun. Also wir können auch hieraus sehen, der Herr schaut nach dem Zustand des Friedens im Herzen des Gläubigen und der Gemeinde, des Friedens, den er gegeben hat. Nicht ein Friede, den wir Menschen machen konnten. Und die Thessalonicher sollten dann auch neu erkennen, der Herr schaut nach dem Geschenk, was er uns gegeben hat. Er schaut nicht nach unseren Arbeiten, die wir so verrichten können, sondern nach dem, was er in uns wirkt. Dem, was er uns durch seinen Geist gegeben hat. Da schaut er, ob wir darauf eingehen. Verstehen wir? So eng ist diese Verbindung, dass wir, Gott sucht keine religiösen Menschen, die in irgendeiner Weise was Gutes vollbringen wollen, sondern er sucht Gefäße, die er erfüllen und leiten kann. Und hier ist natürlich für die Thessalonicher am Ende dieses Briefes die persönliche Frage, stehen wir noch darin oder sind wir gebeutelt worden durch die vielen Schwierigkeiten, die wir erlebt haben, durch die falschen Briefe, die wir gekriegt haben? Stehen wir noch in dieser Beziehung? Wir lesen zum Beispiel auch von der Öffnung der Siegel in Offenbarung 6, Vers 4, dass das Lamm Gottes, Jesus Christus, die Siegel öffnet, er allein hatte die Vollmacht. Da lesen wir in diesem zweiten Siegel, dass der Friede weggenommen worden ist von der Erde. Was passierte? Einer brachte den anderen um, sei es mit Worten oder mit Werken. Ja, in diesem Gerichtssiegel, da ist der Unfriede weltweit an- und ausgebrochen und soll was verhindern? Die Ausbreitung des Evangeliums. Das war in den Regierungen der vergangenen Zeit so. das ist auch heute so und das wird auch im antichristlichen Reich so sein, dass das Evangelium durch den Unfrieden verhindert werden soll. Und dass die Gläubigen nicht mehr die Botschaft des Friedens weiter sagen dürfen. Aber Jesus Christus sorgt für die Seinen, wenn er die Herzen immer wieder neu erfüllen und entfachen kann, so wie er es will. Das Wort Gottes, und so müssen wir sagen, ist bindend. Die Bibel ist bindend. Damit niemand durch irgendwelche Schriften oder Bücher vom klaren Weg des Lebens abgehalten werden soll und kann. Er soll sich an dem geoffenbarten Wort orientieren. Darum sagt Paulus, passt auf, nur der Gruß mit meiner Hand zeigt euch, dass dieser Brief von mir ist, der inspirierte Brief. Alle anderen lehnt ab, lasst euch nicht in Unruhe versetzen. Nicht, was ja da passierte bei den Thessalonichern, weil sie so viele verschiedene Briefe kriegten von Schreibern, die behaupteten, dass sie auch inspiriert gewesen seien und dass das gleichwertig zu den anderen Briefen zu lesen ist. Paulus bezeugte also noch einmal, dass nur seine handsignierten Briefe zu beachten sind als das Wort Gottes. Andere Schriften, die den Absolutheitsanspruch stellen über das Leben der Menschen mit Gott, sollen ignoriert werden. Denn diese stellen nämlich Gottes Wort in Frage und leiten den Menschen gedanklich auf verkehrte Wege. Wir könnten jetzt eine ganze Stunde aufzählen, solche Literatur, was wir jetzt nicht machen, aber es existiert sehr viel von diesem in dieser Welt. Darum sollen sich Kinder Gottes so wie die Thessalonicher allein auf die Heilige Schrift berufen und alles andere Nebensache, ja vielleicht sogar unwert sein lassen. Hier gilt also, eine besondere Wachsamkeit zu halten, um am Herrn zu bleiben und nicht abzudriften, so wie es schon Maria den Leuten sagte auf der Hochzeit zu Kana, die etwas Unerhörtes tun sollten, was sie nicht verstanden. Sie sagte aber, was er sagt, das tut. Ihr müsst es nicht verstehen, aber tut es. Und sie haben etwas Unerhörtes getan, etwas Unverständliches und siehe da, es kam Wunderbares dabei heraus. Was er euch sagt, das tut. Denn weil auch der Teufel umhergeht wie ein Wolf, aber in Schafskleidern und versucht zu verführen, die zu Jesus Christus gehören. Wie ein brüllender Löwe, sagt Petrus, geht er umher. Die Gnade, so auch in diesem letzten Vers des Briefes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist wichtig zu beachten, denn alles, was Kinder Gottes haben, zum Leben in dieser Zeit, zum Aufbau der Gemeinde, zur Zubereitung auf die Ewigkeit, ist alles geschenkt. Ist alles geschenkt, ist alles Gnade. Nichts ist dabei verdient. Deswegen die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Ich habe mich erinnert zu Hause daran, dass wir in Stuttgart waren, bei dieser einen Frau dort oben, ich komme nicht auf ihren Namen, in einer Villa, in einer großen Villa, und dann haben wir uns nachher verabschiedet, wir hatten Bilder geholt für die Zionshalle, und dann sagt sie, jetzt wollen wir noch die Gnade singen. Ich kannte das noch gar nicht. Das steht ja in unserem Liederbuch als letztes drin, die Gnade unseres Herrn Jesu. Und dann haben wir dort die Gnade gesungen. Ja, die Gnade muss immer über allem stehen, sagte sie auch. Wir verlassen nie das Haus und hat nie ihr das Haus mit ihrem Mann verlassen, wenn sie nicht vorher die Gnade gesungen und gepriesen haben. Denn die Gnade ist wichtig, ja, dass wir erkennen, wir sind nur Beschenkte von Gott. Denn die Gnade ist auch vergebend. Gottes Gnade ist vergebend. Es ist Gnade, dass unsere Sünden vergeben worden sind. Ja? Und in dieser Gnade soll alle Schuld der Vergangenheit vergeben sein, die Schuld auch der Gegenwart gleich vergeben werden und auch eventuelle Schuld in Zukunft nicht zum Hindernis werden an der Ausbreitung des Evangeliums. Die Gnade sei mit euch. Alle Zeit sollt ihr angebunden bleiben, gleich wie es euch geht, an die Geschenke Gottes, an die Vollmacht des Herrn. Die Gnade der Vergebung ist auch bereit, anderen zu vergeben. Ich kann gar nicht anderen vergeben, wenn ich nicht der Vergebung meiner Sünden bewusst bin. Deswegen können manche einfach nicht vergeben. Sie reden viel darüber, was der andere gemacht hat, aber sie sind innerlich nicht bereit zu vergeben. Warum? Weil sie nicht daran denken, wie viel ihnen vergeben worden ist. Und ich habe für mich das mal so gelernt, ich habe viel mehr vergeben bekommen, als ich je einem anderen zu vergeben habe. Mir ist viel mehr vergeben worden, als ich zu vergeben habe. Und das macht es mir leicht, dann auch anderen zu vergeben. Die Gnade der Vergebung in meinem Leben macht auch bereit, auch hier in Thessalonich untereinander zu vergeben, damit sie in der Gemeinsamkeit weiter dem Herrn dienen können. Und Jesus Christus, das erweckliche Leben voranbringt, so dass das Zeugnis vom neuen Leben auch die Umgebung erfährt und auch die Freude auf die Wiederkunft des Herrn, auf seine Wiederkunft nicht rückläufig ist, sondern wach bleibt, ja, viel größer wird auf den großen Tag. Und hier bei mir steht es dann am Ende noch das kleine Wörtlein Amen. Und das ist ja die Bezeichnung dafür. Das hebräische Wort bedeutet, das ist ganz gewiss wahr. Das ist ganz gewiss wahr. Noch einmal der Text. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden, allenthalben und auf allerlei Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner, des Paulus Hand, das ist das Zeichen in allen Briefen, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Amen.